auf der Herfahrt gedacht, Philipp, deine Predigt letzten Sonntag war so gut, reicht eigentlich für zwei Sonntage. Ja, aber keine Sorge, es war es jetzt nicht, sondern ich halte tatsächlich eine Predigt. Heute ist Gemeinde als Acker dran, als Feld. Wir sind ja in der Serie Bilder der Gemeinde. Und also ich finde so Acker, das drängt sich irgendwie mir jetzt nicht sofort auf. Also wenn man so Tempel, Familie, Braut, vielleicht noch Arche oder so. Irgendwie, also scheint irgendwie zwingendere Bilder zu geben als jetzt gerade Acker. Wenn man sich jetzt mal so einen Acker vorstellt, vielleicht liegt da gerade brach. Gerade ist das siebte Jahr. Im Alten Testament ist vorgesehen, dass man ein Jahr Pause einlegt, alle sieben Jahre, und gar nichts passiert auf dem Acker. Und dann kann der Acker neue Kraft sammeln. Und dann kommt der Bauer und pflügt ihn damals mit einem Stab oder vielleicht tatsächlich einem Pflug mit ein oder zwei Ochsen. Harte Arbeit. Dann wird geeggt. Und dann wird natürlich gesät. Der Acker sieht inzwischen ganz anders auf und er lässt das alles über sich ergehen, der Acker, und das ist ganz schön passiv dabei. Jetzt kommt der Acker fast sowas wie eine aktive Rolle, aber immer noch passiv. Der Same entwickelt sich, zieht Kraft aus dem Boden und wächst langsam. Aber nur, wenn ausreichend Wasser zur Verfügung steht. Und das war so eine Sache, oder ist auch immer noch so eine Sache in Israel. Wasser ist nicht immer überall da, also muss bewässert werden. Auch harte Arbeit. Ein geduldiges, mühseliges Geschäft. Nach dem Winter kommt der Frühjahr, erste grüne Halme brechen durch die Erdkruste, die nun schon viel Wasser, Sonne, Wind, vielleicht sogar Schnee gesehen hat. Die Halme wachsen und aus dem Korn wird vielleicht Gerste, Roggen oder Weizen oder Hafer, und die Halme tragen 30, 60 oder 100-fach die Körner, aus denen sie entstanden sind. Hat sich also gelohnt, wenn das denn so funktioniert. Halt, jetzt sind wir aber nicht mehr beim Acker, jetzt sind wir schon bei der Frucht. Und im Neuen Testament gibt es einen Text dazu, der bezieht sich genau auf diesen bestellten Acker, also aus Ackerboden und den Früchten, die darauf wachsen, und bezieht sich auf die Gemeinde, Gottes Kinder als bestellter Acker. Das ist also dieses Bild, worum es heute geht. Genau, die BIMA-Leute waren netterweise bereit, kurzfristig noch einen Bibeltext. Genau, traumhaft. Also, der eine sagt, ich bin Anhänger von Paulus, der andere, ich von Apollos. Das ist so. Ja, sehr schön. So reden die Menschen, die Gott nicht kennen. Wer ist denn Apollos, wer ist Paulus? Diener sind wir, durch die ihr zum Glauben gekommen seid. Und jeder von uns hat das getan, was der Herr ihm aufgetragen hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum geschenkt. Auf wen kommt es nun an? Doch nicht auf den, der pflanzt oder auf den, der begießt, sondern auf den, der das Wachstum schenkt, auf Gott. Und was ist mit dem, der pflanzt und mit dem, der begießt? Ihre Aufgaben, so unterschiedlich sie sind, dienen demselben Ziel, und beide werden von Gott ihren Lohn bekommen. Den Lohn für ihren persönlichen Einsatz oder auch Mühe, steht da, der dem persönlichen Einsatz entspricht. Es ist also Gottes Werk, an dem wir miteinander arbeiten, und ihr seid Gottes Ackerfeld. Genau, das Bauwerk unterschlage ich jetzt. Ja, das ist der Text, um den es heute geht. Und ich finde ihn eigentlich sehr spannend. Wenn man sich den genau anguckt, ist der total entgegen dem, was wir heute leben und erleben. Paulus schreibt an eine aufregende, aber auch schwierige Gemeinde in Korinth, in der heutigen Türkei. Und er war da ungefähr anderthalb Jahre und hat eine große Gemeinde gegründet. Und die Gemeinde war für ihre Geistesgaben bekannt und für ein lebendiges Gemeindeleben. Also das war, da passierte viel, das war sicher aufregend, da Pastor oder Diakon zu sein. Das eigentliche Übersetzungswort ist übrigens Diakon. Allerdings waren die Korinther auch für ihre menschliche Gesinnung bekannt und haben sich damit nicht besonders von ihren nichtchristlichen Nachbarn und Freunden oder Bekannten unterschieden. Und Paulus benennt das hier sehr deutlich in dem gesamten Abschnitt. Und ein Beispiel für diese menschliche Gesinnung war halt dieser Streit, der in der Gemeinde herrschte jetzt, wer den Ton angeben sollte. Die einen waren für Paulus und die anderen für Apollos. Wer war jetzt wichtiger von den beiden? Paulus war inzwischen gar nicht mehr da, aber es gab auf jeden Fall Streit darum. Sicher gab es Unterschiede zwischen beiden. Paulus, der gelehrte Jude und Gemeindegründer, leidenschaftlich und ernst, eine große Persönlichkeit mit einer ganz besonderen Geschichte. Also ich stelle mir das total aufregend mit Paulus vor, ehrlich gesagt. Waren sicher keine kleinen Fußstapfen, die er hinterlassen hat. Dann kommt Apollos, der die Gemeinde von Paulus übernimmt. Und der ist ein gelehrter und redegewandter Jude aus Alexandria, das ist in der heutigen Ägypten. Und war damals aber auch schon in Ägypten übrigens. Wir wissen nicht viel über Apollos. Sicher ist aber, dass er die Gemeinde mit ganz anderem Stil, aber demselben Evangelium weitergeführt hat. Jetzt kommt es also zur Spaltung und zum Streit innerhalb der Gemeinde. Die Pauliner, die sich Paulus zurückwünschen, gegen die Apollos-Anhänger. Und in dieser Situation, die ziemlich spannungsgeladen und wahrscheinlich sogar gefährlich war für die Gemeinde, schreibt Paulus diese, wie ich finde, echt klugen Zeilen, die es dann ja auch in die Bibel geschafft haben. Er macht gleich in Vers 5 deutlich, ich kann das noch mal kurz sagen, wer ist Paulus, wer ist Apollos? Diener sind wir, durch die ihr zum Glauben gekommen seid. Er macht das deutlich, dass es eben Diener, Botschafter gibt, und zwar, weil sie einen Auftraggeber haben. Also sie haben das nicht so aus Lust und Laune gemacht oder weil sie gerade nichts anderes zu tun haben, sondern weil Gott ihnen das aufs Herz gelegt hat. Pflanzen und Begießen war, wie ich ganz am Anfang schon ausgeführt habe, echt harte Arbeit, ziemlich ausdauernd. Und es gab sicher völlig unterschiedliche Stile und Möglichkeiten, das zu machen. Man kann sich vorstellen, wenn man jetzt so, ich fantasiere jetzt einfach mal in der Landwirtschaft, man könnte den Ochsen von links nach rechts über Feld führen oder von rechts nach links oder diagonal, ist wahrscheinlich nicht so praktisch. Vielleicht gibt es unterschiedliche Tempi, mit denen man den Ochsen da über das Feld prügeln kann. Man kann möglicherweise gucken, ob man häufig kleine Mengen gießt oder lieber seltener große Mengen Wasser ausbringt. Heute würde man sicher Studien haben, auf die man sich berufen kann, dass es vielleicht günstig ist, beim Gießen auf möglichst kleine Tropfen zu achten. Für Paulus ist aber klar, worum es hier eigentlich geht und wer das Wachstum schenkt, nämlich Gott. Es geht gar nicht darum, wie Paulus das macht oder wie Apollos das macht. Es geht darum, dass Gott das Wachstum schenkt. Und das war den Bauern damals total bewusst. Die haben einfach ihren Job getan, wie auch immer. Aber wenn eine Ernte ausgeblieben war, weil es nicht geregnet hat, oder weil irgendwie der Hagel die Ernte zerschlagen hat, dann war das ziemlich schmerzhaft, weil das nämlich eine ganze Weile Hunger bedeutet hat. Und wenn aus irgendwelchen anderen Gründen das Getreide nicht gewachsen war, dann war das vielleicht für eine ganze Region echt ein großes Problem, nicht nur für den Bauern selber. Globalisierung und EU-Subventionen hatten die damals nicht, genetisch manipulierte Hochleistungskulturen auch noch nicht. Es ging echt, ich will nicht sagen um Leben und Tod, aber es ging auf jeden Fall um Armut oder um Hunger oder Essen, so. Und das war damals irgendwie völlig klar, das ging darum, dass Gott das Wachstum schenkt. Und dass es irgendwie nicht selbstverständlich genommen wurde, sondern dieses Bewusstsein dafür, sind wir abhängig von Gott. Und das war auch nicht nur in der christlichen Religion so, sondern eben anderen Religionen auch, wo entsprechende Tänze und Kultriten und so weiter veranstaltet wurden. Und heute ist ja genau andersrum. Heute denken wir, okay, es muss lieber diese Kultur sein und es muss lieber so und so sein und Studien sagen dies und das. Und keiner denkt darüber nach, ob Gott Wachstum schenkt oder nicht, sondern darum, dass wir es selber möglichst gut und perfekt machen und so weiter. Sicher waren Paulus und Apollos großartige und sicher ganz unterschiedliche Gemeindevorsteher. Entscheidend für das Wachstum und Entwicklung in der Gemeinde ist aber auch wie in diesem Bild Gottes Gnade und Gott. Und in diesem Vergleich wird deutlich, wie überflüssig der Streit ist. Also wie der führt total ins Leere, weil es geht gar nicht um Paulus oder um Apollos oder Paulus, es geht um Gott. Und Paulus macht das ganz deutlich, dass die Aufmerksamkeit und Ehre, die Apollos und Paulus dazu teil wird, völlig verfehlt ist. Es geht um Gott und nicht um Paulus oder Apollos oder wer auch sonst da sein könnte. Es ist einfach bedeutungslos. Die machen ihren Job, so, Hauptsache das Wasser kommt auf die Erde, Hauptsache die Samen werden irgendwie ausgebracht. Entscheidend ist das, was Gott tut. Ja, Also ich finde aber mitreißende und eingängige Predigten trotzdem gut. Ich habe das ja gerade zum Anfang, habe ich ja Philipp gelobt, ihm die Ehre gegeben. Ich mag auch den Lobpreis heute zum Beispiel wieder super. Ich finde das toll, wenn der Lobpreis mich emotionalisiert und mich mitreißt, vielleicht sogar fast süchtig macht. Der Gottesdienst soll ja auch ein Erlebnis sein, wir wollen es auch nicht langweilen. So, wenn man ins Theater geht und ins Kino, will man ja auch nicht einschlafen. Ja, oder? Ist doch so, ne? Ja, der Zeitgeist, die beruflichen Professionalisierung und so weiter machen ja auch vor unseren Türen nicht halt. Vieles ist ja auch nicht schlecht, gute Strukturen zum Beispiel. Vieles hilft uns vielleicht besser und effizienter zu sein, besser zu pflanzen, zu gießen. Aber heißt es deswegen, dass wir gleich besseres Wachstum haben, dass wir mehr Begegnung mit Gott haben, intensiver, persönlicher, dass mehr Heilung passiert in unseren Gottesdiensten, dass mehr Menschen gerettet werden, die Jesus noch nicht kennen, dass Gottes Reich sich ausbreitet, Trost durch den Heiligen Geist, alles von Gott abhängig, würde ich sagen. Egal, ob da einer mit einer Gitarre sitzt oder 10 Leute perfekten Lobpreis machen, ist echt von Gott abhängig. So sehr ich will gar nicht gegen den Effort reden, der sicher passiert. Ich habe mir auch bei meiner Predigt irgendwie Mühe gemacht, ne? Aber am Ende ist es gar nicht entscheidend. Ganz ehrlich, es kommt total und ausschließlich darauf an, was Gott uns schenkt und dass er gnädig ist. Jesus, auf dich kommt's an. Du bist dafür gestorben. Wir haben gerade Abendmahl gefeiert. Ohne das Abendmahl würden wir nicht zusammensitzen. So, das war mein erster Punkt. Auf Gott, um Gott geht's. Jetzt kommt der zweite Punkt. Was lohnt es jetzt eigentlich denn für Paulus und Apollos, dass sie diese ganze Mühe machen? Offenbar ist der Lohn nicht der Erfolg in Form von Mitgliederzahlen oder die Anerkennung oder Jahresboni der Gemeinde oder so in der Richtung. Ich glaube, die haben sie nicht gekriegt. Der Lohn der Arbeit ist für Paulus und Apollos allein von Gott, und zwar gemäß ihrer Mühe, heißt es so Vers 7 oder 8. Wörtlich heißt es, ihr dürft euch jetzt festhalten, dieses Wort Mühe heißt aushalten in Schlägen. Vielleicht sogar Rückschläge, wer weiß. Also sicher nicht das, wovon Paulus und Apollos geträumt haben. Jetzt denke ich mir so, okay, sorry ihr beiden, warum macht ihr das? Kein Ruhm, keine persönliche Ehre, keine Auszeichnung, keine besondere Vergütung für den Job in Korinth, nicht besonders einfacher Job, keine speziell dankbare Gemeinde. Ein Lohn, der vor allem auf eure Anstrengung, eure Treue abzielt, leider aber erst in der Ewigkeit ausgezahlt wird. Also, warum macht ihr das? Was soll der Stress? Also ich glaube, einen Hinweis gibt Paulus uns, weil beide den Auftrag dafür bekommen haben. Offenbar scheint ihm das genug zu sein. Vielleicht kann er nicht anders, wer weiß. Ich glaube auch, dass die Arbeit in Korinth sicher nicht langweilig war. Also ich denke schon, dass sie auch was zurückgekriegt haben. Ich glaube nicht, dass das jetzt so dieser reine Altruismus war und nur so, okay, ich mach's halt her, was soll's so. Der Reinhard Bonnke, der hat mal erzählt, als er nach Afrika gegangen ist, hat Gott ihn gefragt, gehst du nach Afrika? Hat Reinhard Bonnke gesagt, nö, mach ich nicht. Dann sagte Gott, schade, bist jetzt schon der Dritte, den ich frage. Dann dachte er sich so, okay, gut, ich mach's. Also es hat sich gelohnt, und Mitgliederzahl, also wenn man jetzt so nach dem weltlichen Erfolg urteilt. Aber ich glaube schon, dass das so war, dass da einiges zurückgekommen ist in Korinth und dass das irgendwie aufregend war. Also mir geht's gar nicht darum, jetzt so die beiden so als Übermenschen zu inszenieren. Aber der Fokus, den Paulus hier in dem Text macht, ist spannend. Der ist nämlich Lohn und Treue für Aushalten in Rückschlägen oder in Schlägen. Und nicht für besondere Erfolge, für Perfektionismus, fürs Erste oder Bessersein, für einfach dafür, sondern einfach dafür, weil Gott gesagt hat, geh nach Korinth und mach den Job. Sei treu. Und es ist echt genau anders als das, was wir heute kennen. Heute geht's ja eher darum, und sicher auch damals schon, ne? Geht eher darum, halt der Erste oder der Beste zu sein. Ich finde, es hat zugenommen. Es geht darum, schneller zu sein, sich selber zu verkaufen, zu inszenieren. Und mir ist auch klar, dass es im Berufsleben leistungsabhängige Vergütung geben muss oder dass das bestimmte Anreize setzt. Mir ist auch klar, dass wenn man, ich finde es auch nicht verkehrt, der Beste in einer Gruppe zu sein. Also da spricht ja alles gar nichts gegen, aber ich weiß nicht, wie wichtig das ist. Wenn man im Job so in der Wirtschaft zum Beispiel, wenn man ein großes Stück vom Kuchen abhaben will, dann muss man vielleicht schneller oder besser sein als die Konkurrenz. Aber bringt das Wachstum so langfristig? Paulus sagt nein. Paulus sagt, auf die Treue kommt es an, auf das Aushalten in Schlägen, darauf, dass Gott das Wachstum schenkt. Und ich finde übrigens auch, wenn man sich so Erfolgsstories von größeren Konzernen oder, also mir fällt jetzt gerade so spontan die Hillsong ein, das ist ja auch eine große Gemeinde mit Ablegern weltweit so, die haben aber auch schon so vor 30 Jahren inzwischen angefangen und auch schon viel durch so. Also es ist nicht so, dass die nur bequeme Zeiten hatten, ne? Es geht auch nicht ums Perfektsein. Heute geht es ja sehr um Perfektionismus. Und also ich bin da selber auch nicht frei von, oder also ich kenne das Thema, sagen wir mal so. Und ich hatte in der Vorbereitung den Eindruck, dass ich darüber predigen muss. Also, das mache ich jetzt. Das Problem mit dem Perfekten ist ja, dass es den Zustand eigentlich nicht gibt. Oder es gibt ihn vielleicht kurz. Dann sind wir zufrieden, dann ist es perfekt und dann kommt wieder irgendwas, macht es kaputt. Oder es entwickelt sich was Neues, dass es noch perfekter sein könnte. Und es wird doch echt viel Mühe investiert, die sich nicht immer auszahlt. Kennt vielleicht das Pareto-Prinzip, diese 80-20-Regel, ne? Die letzten 20% kosten 80% der Mühe. Der Perfektionismus kann auch uns echt so hemmen, dass wir gar nicht ans Ziel kommen. Also es dauert dann so lange, dass wir in der Zeit nicht das schaffen, was wir eigentlich hätten schaffen müssen. Und also ich kenne das auch aus der Forschung, da kann man auch sich total verzetteln, habe ich auch schon großartig hingekriegt. Gott sei Dank habe ich immer wieder auch dann auch irgendwie die Kurve gekriegt bisher, zumindest halbwegs. Aber also kurzum, Perfektionismus ist kein nicht so toll, wie man immer denkt. Also genau genommen ist es eigentlich eine Sünde, wenn man ganz genau hinschaut. Und ich hatte den Eindruck, wenn du betroffen bist oder wenn dich das anspricht und du manchmal auch von deinen hohen Ansprüchen gefesselt bist oder dich das quält, dann sagt Jesus dir, ich bin dafür gestorben. Du kannst zu mir kommen, ich kann dich davon freimachen. Mit meiner Hilfe kannst du da ein bisschen Abstand von gewinnen. Ja, zurück zur Mühe. Das ist anstrengende Predigt. Ich finde dieses Wort für Mühe, Aushalt in Schlägen, sehr unbequem. Anstrengend. Schläge will man ja nicht, man möchte gerne ausweichen. Ne? Man möchte so einen Faust kommen, dann möchte man so den da machen oder so den da, sodass die so in die Leere gehen, ne? Die Schläge. Und erst recht, wenn es absehbar ist. Ne? Wenn das so klar ist, okay, das wird jetzt schwierig, dann denkt man sich so, nee, nicht mit mir. Aber dieses Aushalten ist ja auch sehr passiv, ne? So wie ich diesen Acker geschildert habe, so der Acker liegt da so, dieser Wind, das Wetter, der Flug, der Ochse, das geht da alles so drüber weg, der Acker macht erstmal gar nichts, fängt das irgendwie alles ab. Und dieses Aushalten hat so was Passives. Und wir wollen ja eigentlich gerne so aktiv, so in Control sein, irgendwie was verändern und bewegen, so. Die Situation kontrollieren, also zumindest uns einbilden, wir könnten das kontrollieren. Ja, ist das so, ne? Aktionismus, man denkt zumindest, ich kenne das auch so vom Kind schuckeln, ne? Man denkt, ist ein bisschen schneller schuckeln, dann ist jetzt ruhiger so. In Wirklichkeit braucht eigentlich nur seine Zeit. Ich fand neulich bei Astrids Predigt, da ging es ja darum, dass Noah eine Arche ist und dass die Arche aber leider kein Segel, auch kein Ruder hatte, ne? Sondern einfach nur, es ging aber nur darum, über Wasser zu bleiben und irgendwann ist das Wasser wieder weg. Leider hat das ziemlich lang gedauert, aber gut. Hat's überlebt. Aber es ging nicht darum, irgendwie aktiv zu sein, Kurs zu setzen, irgendwie hoch an den Wind zu gehen oder irgendwas wohin zu reisen. Und das fällt uns nicht leicht. Also mir fällt das nicht leicht. Sicher vielen, den meisten auch nicht. Ne? Wenn ich zurückschaue, so in anstrengende Zeiten von unserer Ehe oder Beziehung davor oder meinem Beruf in der Gemeinde oder so, dann kenne ich halt diese Fluchtreflexe von mir selber sehr gut. Und bin eigentlich sehr froh, dass ich bisher jeweils nicht aufgegeben habe und habe auch nicht vor, das zu tun. Denn Gottes Gnade ist jeden Tag neu und irgendwie passiert ja doch manchmal so unerwartete Veränderungen oder Vorteile entstehen, von denen wir uns gar nicht hätten träumen lassen. Und wo man denkt, ach, so natürlich erst im Nachhinein, gut, dass ich nicht aufgegeben habe. Unser Hauskreis fiel mir jetzt so ein in der Vorbereitung, wir hatten schon echt zähe Zeit, fand ich, und zuletzt haben wir doch irgendwie so eine Offenheit erlebt und gegenseitig Inspiration, die schon auch so, ja, ohne jetzt ins Detail zu gehen, echt Freiheit und Wachstum gebracht hat. Und uns auch so über Schwierigkeiten hinweggebracht hat. Und dafür bin ich sehr dankbar. Aber es kostet halt Geduld und Aushalten. Zurück zu Paulus und Apollos. Die beiden sind Gottes Mitarbeiter, die Gemeinde, das Ackerfeld, das sie bearbeiten. Und das Wort Ackerfeld bezieht sich eben hier, wie du gesagt, auf den bestellten Acker. Da sind wahrscheinlich schon Halme gewachsen. Vielleicht haben wir gerade den späten Frühjahr oder den beginnenden Sommer. Vielleicht haben wir ja gerade Juni in dem Bild, wer weiß. Und damit kommen wir jetzt zum zweiten Teil der Predigt. Und zum zweiten Teil des Bildes, die Pflanzen, die Frucht bringen. Ganz offensichtlich hat der Landmann oder der Bauer ja das Ziel, diese Körner auszubringen, um dann eine bestimmte Ernte einzuholen. Und es geht letztendlich um Frucht. Und okay, jetzt denken sich vielleicht manche, Hilfe Georgs. Georg will jetzt, dass ich auch so arbeite wie Paulus und Apollos, ich soll auch Frucht bringen. Und klar, jetzt bin ich dran, das war jetzt irgendwie abzusehen. Sorry, ich habe ihn noch nicht in den Snacktisch eingetragen. Nee, war klar, Georg, es geht jetzt um Arbeit. So viel, wie du jetzt davon geredet hast. Aber darum geht's mir nicht, sondern eher um die Einstellung. Und ich habe auch mal genau hingeguckt, was eigentlich die Bibel unter Frucht versteht. Und ich habe da übrigens keine Arbeit gefunden. Ich habe viel gefunden, Frucht im Sinne von Kinder. Und ich habe aber halt vor allen Dingen auch die Frucht des Geistes gefunden. Und das ist die zweite Bibelstelle, auf die ich heute eingehen will. Ja. Tja, das stimmt so nicht ganz. Aber macht nichts. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue und so weiter. Ich lese nochmal vor. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue. Also ich würde sagen, darum geht's Jesus in diesem Gleichnis, in dem Gleichnis vom Seemann zum Beispiel. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Eigenschaften, die Jesus sicher oft in seiner Zeit, aber auch bei uns vermisst und mit denen seine Kinder einen Unterschied machen. Und ich finde das eigentlich spannend. Wir denken ja oft, also so bei dem Gleichnis jetzt, oder worum geht's? Es geht auf der einen Seite darum, mit Jesus ans Ziel zu kommen. Es geht darum, dass wir im Laufe unseres Lebens vom Glauben nicht abfallen, sage ich jetzt zu denen, die schon Jesus angenommen haben. Und das ist nicht selbstverständlich. Ich weiß nicht, ob jemand John Bunyan kennt, die Reise, ich habe schon wieder vergessen, wie der Titel heißt, die Pilgerreise, genau. Und der hat schon eine ganze Menge an Herausforderungen und Schwierigkeiten, überhaupt ans Ziel zu kommen. Und ich finde es nicht selbstverständlich, dass wir in unserem Leben bei Jesus im Glauben treu bleiben und auch in Rückschlägen an Jesus dranbleiben. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir Frucht bringen. Und diese Frucht ist meiner Meinung nach nicht, wie viel Bekehrte habe ich irgendwie geschafft in meinem Leben, wie viel Gottesdienste habe ich besucht, welche Performance habe ich irgendwie im Lobpreis gemacht oder wie viel Gebete habe ich zum Himmel geschickt. Das ist alles ein Teil dessen, so, aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, dass Gottes Reich sich ausbreitet. Wie es genau passiert, ob als vollzeitlicher Mitarbeiter oder irgendwo anders im Beruf, eigentlich wichtig, würde ich sagen. Ich war selber auch jemand, der denkt, ach, eigentlich muss ich vollzeitlich, und ich finde das immer noch spannend, aber das ist nicht der Punkt. Die Frucht des Geistes ist eben, dass wir einen Unterschied machen hier auf Erden, dass wir Liebe und Frieden und Freude reinbringen in Situationen, wo es das nicht gibt. Philipp hat für mich hier gebetet vor dem Gottesdienst, freundlicherweise, und hat dafür gebetet, dass ich Frieden stifte so oder Frieden mich erfüllt, Frieden, der von Gott kommt, den die Welt nicht hat, dass ich den habe für die Predigt. Irgendwie fand ich es witzig, weil ich hatte in der Vorbereitung der Predigt so den Eindruck, dass bei diesen ganzen Früchten, die ich gerade vorgelesen habe, der Frieden irgendwie gerade so der Punkt ist. Und Frieden, also mein Eindruck ist nicht, dass wir jetzt gerade so in den dritten Weltkrieg schlittern unbedingt, Aber mir fällt schon auf, dass inzwischen so oft die Interessen mit einer ganz schönen Härte vertreten werden. Also wenn wir uns jetzt so die Griechenland- und EU-Konflikt angucken, so ist das schon eine gewisse Härte zu betrachten. Also so, also ich will das jetzt gar nicht bewerten, mir fällt es nur auf, ne? Die Streiks, die wir in Deutschland haben, GDL und jetzt die Kita-Streiks auf der einen Seite, auf der anderen Seite die Bahn und die Städte. Also will ich auch wieder keine Partei ergreifen, ne? Aber mir fällt nur auf, das wird mit einer ganz schönen Härte ausgetragen von allen Beteiligten. NSA und BND, Facebook, Google, Russland und Ukraine oder die EU ist jetzt auch kein, also ist auch ein Beteiligter an diesem Konflikt, ne? Und ist schon irgendwie härter, habe ich das Gefühl, als früher. Oder es kommt mir nur so vor, ich weiß es nicht. Und es läuft nicht immer so kompromissbereit und sanftmütig ab. Und das färbt natürlich auch auf uns ab. Wir wollen uns behaupten und müssen das manchmal auch tun. Aber unser Geist und unser Herz und das, was Jesus in uns reingegeben hat, wünscht sich doch Frieden und wünscht sich diese Ruhe und diese Freiheit, die erst im Frieden entsteht. Ich glaube, dass Frieden so ein Rahmen ist, wo halt viel Liebe und Freude und so miteinander wachsen kann erst. So ähnlich wie Sicherheit. Also man braucht halt so ein paar Basics, damit halt vieles von dem, was Gott sich wünscht für uns Menschen, was uns gut tut, entstehen kann. Jesus sehnt sich danach, dass wir in seinem Geist ausgestattet mit seiner Kraft Mut und Liebe haben, es eben anders zu machen als die Welt. Eben tatsächlich diese andere Wange hinzuhalten, diese Schläge einzustecken, friedfertig und treu bleiben, wenn man auch zurückschlagen oder weglaufen könnte. Und Jesus ist da sicher das krasseste Vorbild oder das krasseste Modell, wie man es nennen möchte. Jesus hat sich foltern und auspeitschen und kreuzigen lassen und hat das alles ertragen im Hinblick darauf, dass wir gerettet werden und hat nicht angefangen zu fluchen oder irgendwie ist auch nicht vom Kreuz gestiegen, was er sich hätte können. Hat das alles ertragen, hat diese ganzen Schläge ausgehalten und durchgehalten. Also wenn ich da so lange drüber nachdenke, könnt ihr echt heulen, weil das halt so beeindruckend ist und weil das so anders ist als irgendwie dieses heute sich immer abgrenzen und immer irgendwie der Beste sein und dieser ganze Humanismus und irgendwie wer ist so am meisten shiny und wer verkauft sich am besten und wer bringt die coolste Performance und so, wer hat die meiste Ehre. Jesus macht das genau andersrum. Man lässt sich kreuzigen und bringt damit Freiheit und Frieden, die keiner sonst hätte bringen können. Was Paulus hier schreibt, von Treue und von Aushalten, davon eben gerade keine Ehre und Anerkennung zu suchen, stattdessen für Frieden einzustehen, dafür, dass eben keine Spaltung in der Gemeinde entsteht. Das fordert mich total heraus. Das geht echt 100% nur, wenn Gott mir hilft, wenn er mir seinen Geist, seine Kraft und seine Liebe schenkt. Das geht nicht mit der perfekten Performance, das geht nur mit Gottes Geist, mit seiner Liebe, mit seiner Kraft. Jesus, wir danken dir, dass wir hier sind, weil du für uns gestorben bist, du für uns ans Kreuz gegangen bist, Herr. Und ja, wir möchten bekennen, dass wir uns manchmal um uns selber drehen und uns selbst ziemlich wichtig manchmal nehmen. Und wir beten, dass du neue Hauptperson in unserem Herzen bist, in unserer Gemeinde. Herr, du bist die Hauptperson, das ist der Grund, warum wir hier zusammenkommen, aber wir wollen dir einfach neu die Ehre geben und wir beten, dass du Raum greifst, Herr, und uns überwältigst und wir uns dir ausliefern. Wir beten, dass dir alle Ehre gehört, Herr, und dass du dich verherrlichst. Wir beten, dass wir hier deine Heilung sehen und dein Wirken, dein Frieden, deine Liebe, Gott, ausgegossen wird in unsere Herzen und von uns weiter. In unser Umfeld, Herr. Amen.